Mein Name ist Fritz Elfert. Ich möchte über OpenNX reden, und zwar im Gegensatz zu einem Vortrag von vor 2 Jahren, glaube ich, von einem Kollegen von mir, nicht so sehr auf die Features diesmal eingehen, sondern ein bisschen zeigen, was wir gemacht haben hinsichtlich Multiplattform und welche Tools wir da eingesetzt haben, vor allen Dingen, wie wir Probleme gelöst haben. Ich werde zunächst für die Leute, die das OpenNX noch nicht kennen, das trotzdem ganz kurz einführen und dann aber eher auf die Wege und Lösungen, die wir gefunden haben, um einen Quelltext in verschiedene Plattformen, namentlich Linux, Windows und macOS zu kompilieren und den vollautomatisch zu distributen. Ja, und fangen wir einfach mal an. Na, jetzt hat er keinen Fokus. Mal böse da drüben reinklicken. Jetzt geht's. So, also zunächst, wie gesagt, kurze Einführung in die Features von OpenNX. OpenNX, ich weiß nicht, wer es nicht kennt, NX-Technologie ist die eine Low Bandwidth X für Remote Access von No Machine. Das ist eine italienische Firma. Und die bieten selber auch einen Client an, der ist allerdings leider Closed Source. Und die ursprüngliche Intention von unserer Seite war, ja, einfach ein Gegenstück dazu zu setzen, was Open Source, komplett Open Source ist. Und dadurch vor allen Dingen auch die Möglichkeit zu bieten, Erweiterungen einzubauen, Anpassungen einzubauen, die von No Machine nicht so ohne weiteres akzeptiert werden. Die Grundfunktionalität ist, wie gesagt, genau wie der No Machine Client selbst auch. Wir haben ein Samba File und Printer Sharing, wir haben Kups Printer Sharing, wir haben Audio über den E-Sound. Das ist leider noch ein uraltes Protokoll, komme ich aber da später noch dazu, was wir da gemacht haben. Und wir haben ein Session Administration, wo wir Logging angucken können und Sessions überwachen können. Zu dem Audio muss ich dazu sagen, wie gesagt, ESD ist sehr, sehr alt, wird nicht mehr überall unterstützt, und deswegen haben wir zum Beispiel, sind wir umgeschwenkt auf Pulse Audio, benutzen Pulse Audio Libs, und wenn denn auf der Serverseite ein Original No Machine läuft, dann verwenden wir ein Kompatibilitätsmodul, was es von Pulse Audio gibt, um ESD kompatibel zu sein. Ansonsten mit FreeNX verwenden wir Pulse Audio Native auf nativer Ebene. Unten drunter liegt ja, wie die Leute, die das NX kennen, ja eigentlich die NX-SSH. Das ist praktisch eine modifizierte Open-SSH, die diverse Tunnels aufbaut, um eben solche Forwardings zu machen. Und da ist ein Tunnel eben der Audio-Tunnel, und da läuft dann eben ganz normal Pulse Audio bzw. ESD drin. Ja, dann kommen wir zu der erweiterten Funktionalität. Das sind schon Sachen, die ursprünglich die Motivation aus waren. Wir haben uns gewünscht, eine Smartcard-Authentisierung, die in dem Original NX-SSH leider nicht drin ist. Die Open-SSH, auf der die NX-SSH beruht, kann ja bekanntlich Smartcard-Authentisierung, aber leider haben die No-Machine-Leute das seinerzeit versäumt, den so zu bauen, und deswegen haben wir gesagt, okay, wir bauen die NX-SSH nochmal neu mit einfach mit anderen Optionen und haben bei der Gelegenheit dann auch gleich die GUI mit eingebaut, oder vielmehr genauer gesagt ein Interface zu der GUI, weil normalerweise die NX-SSH oder die Open-SSH an der Stelle auf der Kommandozeile nach dem Key für ein Smartcard fragt, wenn es denn einen gibt. Und das nicht so ohne weiteres lösbar ist. Man kann zwar Umwege gehen über einen Agent, aber falls das nicht vorhanden ist, gibt es eben auch direkt die Möglichkeit aus dem OpenNX, wenn denn jetzt eine Smartcard eingesteckt wird, nach dem PIN zu fragen. Dann haben wir einen erweiterten SOX-Proxy oder überhaupt einen erweiterten Proxy-Support eingebaut. Da dreht sich hauptsächlich darum, dass das Original einen ganz primitiven HTTP-Proxy beherrscht, nur der auch nicht hundertprozentig konform ist zu diversen Proxys, also bei Squid geht's, aber wenn man jetzt andere Proxys verwendet, dann haben wir da schon böse Überraschungen gehabt. Und was wir gemacht haben, wir haben das, was vielfach auch bekannt ist, das SSH-Connect genommen, haben das mit eingebaut und liefern das mit dazu, auch als separaten Binary, und haben die Möglichkeit in der GUI, dass wir aus der GUI heraus eben dieses Binary für Proxy-Zwecke aufrufen können und dann dadurch tunneln. Und damit ergibt sich eben die breite Möglichkeit, das SSH-Connect kann HTTP-Proxy, es kann SOX in den verschiedenen Versionen, ob das jetzt 4, 4a oder 5 ist. Wenn es 5 ist, hat man dann den Vorteil auch noch, dass der DNS durch den SOX-Proxy geleitet wird. Man kann also mit internen Hostnamen arbeiten, wenn man sich in ein Firmennetzwerk zum Beispiel einwählt. Und ja, wie gesagt, das Ganze ist wesentlich flexibler. Dann, wie schon erwähnt, wir haben Pulse Audio, nachdem ESD ja schon ziemlich angegraut ist, möchte ich mal sagen, kam dann irgendwann die Überlegung, Pulse Audio dazu zu bauen. Das war eine ganze Zeit lang ein ziemlicher Hinderungsgrund, warum wir das nicht machen konnten, war, dass Pulse Audio sich unter Windows, wo wir es ja im Prinzip selber mitliefern müssen, nicht wirklich sich hat bauen lassen. Also die Pulse Audio Entwicklung ist eine ganze Zeit lang nur auf Linux konzentriert gewesen, und dann kam ein gewisser Martin Bosmans her und hat dann irgendwann auf GitHub einen Fork gemacht und angefangen, da Windows spezifische Modifikationen drin vorzunehmen. Und da habe ich mich mit eingeklinkt und habe auch dazu beigetragen, dass der Windows-Port von Pulse Audio vorankommt. Und dann war es irgendwann im letzten Jahr soweit, dass Pulse Audio auch unter Windows sauber zu bauen war, ohne jetzt größere Patches vorzunehmen. Und da haben wir dann gesagt, okay, jetzt bauen wir das auch, verwenden wir das auch in der im OpenNX. Unter den anderen Systemen war es nie ein Problem, also unter macOS war es kein Problem und unter Linux auch nicht, weil das sind ja Unix-basierte Systeme. So, und dann gibt es noch eine Sache, das war eine konzeptuelle Überlegung. In der originalen NX-SSH oder im originalen OpenNX-Client läuft es an vielen Stellen so, dass externe Binaries aufgerufen werden, die in dem jeweiligen System vorhanden sein müssen. Also zum Beispiel, wenn ich mir ein Share über SMB auswählen will in der GUI, dann rufen die da den SMB-Client auf und parsen den Output, den der normalerweise auf der Konsole liefert, und versuchen dann anhand dessen die Liste aufzubauen. Wenn man das aus der Programmierersicht sieht, möchte ich mal sagen, ist das vielleicht nicht so eine dolle Idee, weil gerade der SMB-Client oder auch viele andere Software ist lokalisiert. Sprich, wenn irgendjemand ein deutsches Environment oder sonst was hat, dann sieht man mit dem Parsen manchmal relativ alt aus, weil dann ist der Output halt plötzlich ein ganz anderer. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir nehmen direkt die jeweiligen Libraries, also zum Beispiel was bei SMB angeht, die libsmb-Client, für die Printer, für die CUPS-Printer nehmen wir die libcups, Und wir sprechen auch den Puls Audio, wenn wir den konfigurieren wollen, aus der GUI heraus über das entsprechende, über die LibCups, über die Lib Puls Audio an und binden diese Libraries direkt ein. Das hat natürlich den Nachteil, dass wir dann Abhängigkeiten haben. Also wenn wir das jetzt ohne so ein dynamisches Loading machen müssen, wäre unser OpenNX-Paket abhängig von zig Libraries und schleppt einen ganzen Sack an zusätzlichen nötigen Paketen hinter sich her. Und das wollten wir vermeiden und haben stattdessen gesagt, wir laden die Bibliotheken alle dynamisch. Und wenn die jeweilige Bibliothek nicht auf dem System installiert ist, dann graben wir eben die entsprechenden GUI-Elemente in der GUI aus. Und somit kann man auch das auf einem Lightweight-System installieren, das Ganze, und kann, wenn man möchte, denn auf bestimmte Funktionalität verzichten, ohne dass man eigentlich immer einen ganzen Sack von Bibliotheken zusätzlich installieren muss. So, und dann haben wir noch weitere zusätzliche Funktionalität. Der originale NX-Client liest XML-Konfigurationen aus Dateien, die in einem Verzeichnis des jeweiligen Users liegen. Da gibt es ein Verzeichnis, das heißt .nx, und da drin ein Unterverzeichnis config, und da liegen dann Dateien mit der Endung nxs drinne, die jeweilige Session beschreiben mit Username, Passwort, was für Shares der jeweilige hat, und die ganzen diversen Parameter sind also haufenweise, möchte ich jetzt nicht alle einzeln nennen. Und an uns wurde von einer anderen Firma den Anforderungen herangetragen, können wir das nicht zentralisieren, und geht es nicht vielleicht auch so, dass der User dann letztendlich gar nichts mehr dran verstellen kann, sondern dass das aus ein zentrales Repository gibt, wo die Administratoren die Config-Dateien hinterlegen und der User einfach nur auf einen Link klickt und dann die Config-Datei an den OpenNX übergeben wird, der sie sich dann reinzieht und dann auch keine Änderungen mehr zulässt. Das kann der Administrator entscheiden, das kann man auch in den Dateien dann angeben. Ja, und das haben wir auch eingebaut, da benutzen wir dann die Lib, nicht Cups, sondern, jetzt ist es mir entfallen, egal. Da können wir mit dieser Library, können wir dann über HTTP oder HTTPS, wenn es denn sicher sein soll, auch die Config-Dateien übers Netz laden. Das ist eine Zusatzfunktionalität. Dann haben wir und wurde auch noch die Anforderung dann ganz logischerweise aus von den Smartcard-Sachen heraus, von der Security her gesagt, also wenn der jetzt seine Smartcard rauszieht, dann wollen wir bitteschön die Session, die jetzt gerade vielleicht offen ist, auch suspenden. Dazu haben wir ein separates Binary geschrieben, was die Smartcards Sockets unterstützt und scannt, und in dem Moment, wo eine Smartcard rausgezogen wird, eben die NX-SSH dazu veranlasst, dass er die Session Suspend macht. Die reagiert, man kann sie sehr schön mit Signalen steuern, und das macht dieses Binary. Und dann zu guter Letzt noch eine Performance Verbesserung. Irgendwann, ich glaube seit Fedora 15 oder so, ich entwickle sehr viel unter Fedora, kam die Lib JPEG Turbo raus, die dort auch dann standardmäßig als Systembibliothek die normale Lib JPEG ersetzt hat und eine ganze Menge Performance bringt. Und da haben wir uns gesagt, das bauen wir auch für die Systeme rein, die das noch nicht haben, und haben eben praktisch entsprechend die Library direkt geladen und haben gesagt, okay, wir bringen auf den Systemen, wo es das nicht vom System her bereitgestellt wird, die Library auch mit und benutzen die dann, und dadurch gibt es nochmal einen ziemlichen Performance-Boost, was jetzt die Darstellung von Bildern auf, in einer OpenX-Session angeht. So, das war jetzt im Prinzip der Überblick der Funktionen und jetzt geht's los mit, was für Tools benutzen wir und wie macht man Multiplattformentwicklung. So, also als allererstes, das Wichtigste von der ganzen Geschichte ist WX-Widgets, ein sehr, sehr altes Toolkit, GUI-Toolkit, gar keine große neue, gibt es also schon seit 97, nicht in der jetzigen Form, aber hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, ist ein C++-GUI-Toolkit, zudem mit der Zeit dann auch noch zusätzliche Abstraktionsebenen mit reinkamen für Nicht-GUI-Funktionalität, komme ich später noch dazu. Warum? Wird vielleicht einiger fragen, warum habt ihr nicht Qt genommen? Qt ist ja auch mittlerweile sehr, sehr weit fortgeschritten in der Richtung. Da gibt es eine ganz simple Antwort darauf. Angefangen haben wir mit OpenNX 2006 und zu diesem Zeitpunkt gab es erstens mal Qt noch nicht frei für Windows, das war die eine Entscheidung, sondern das kam erst später. Und zweitens sah zu dem Zeitpunkt zumindest Qt nicht wirklich nach Windows oder nach Macintosh aus, sondern immer irgendwie ein bisschen Unix-like. Und wir wollten halt native Dialoge. Und das ist eines der Grundparadigmen von WX-Widgets. Wir machen da, wo wir auf die GUI des Zielsystems zugreifen, entsprechende Dialoge, dass die auch so aussehen. Sieht man dann in der nächsten Folie. Die zweite Entscheidung, die zu der Auswahl von WX-Widgets geführt hat, die war die Entscheidung nach einem vernünftigen GUI-Editor. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viele wirklich damals GUI-Editoren ausprobiert. Und ich bin letztendlich immer wieder zu demselben Tool zurückgekommen. Das ist Dialogblocks. Das ist ein GUI-Designer, der es wirklich in sich hat und der zumindest damals seiner Zeit voraus war. Ich möchte mal, vielleicht später kann man, wenn genug Zeit ist, dann noch mal kurz in Aktion sehen. Der GUI-Designer erzeugt XML-Dateien, die nennen sich bei WX-Widgets XRC und kann direkt aus dem Code heraus dann geladen werden, um die komplette GUI aufzubauen und zu präsentieren. Im GUI-Designer kann man alle möglichen, kann man Datenbindungen anlegen. Das ist leider jetzt ein ziemlich kleiner Screenshot geworden, weil da, ja, wie gesagt, der Platz, aber wie gesagt, ich kann es nachher nochmal vielleicht, wer Interesse hat, ihm eine Sitzung mit einem GUI-Designer mal vorführen. Ich kann das Layout komplett bestimmen, so wie man es hier sieht. Das ist der ein Teil des Konfigurationsdialoges jetzt hier, den wir hier da gerade in der Arbeit sehen. Und habe letztendlich auch noch die Möglichkeit der Translation-Dateien erzeugen. Also die ganze Translation vom OpenNX basiert auf GetText. Man hat also die üblichen PO-Dateien, die übersetzt werden in die MO-Dateien und dann im System installiert werden. Und die ganzen Texte, die in der GUI eben eingegeben werden für Labels und Marker und solche Sachen, die werden und für die Buttons, die werden automatisch vom Dialogblocks rausgezogen, in separate Header-Dateien geschrieben und dann kann man das sehr, sehr einfach, diese Header-Dateien mit dem Get-Text dann in entsprechende Translations verwandeln. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass auch zu jedem sei es noch so simplen GUI-Element an, man rechts in den Properties auch einstellen kann, soll dieses GUI-Element denn auf der jeweiligen Zielplattform, auf allen Plattformen, oder man kann dann auswählen, gibt es dieses GUI-Element nur für Windows oder gibt es dieses GUI-Element für Windows und Mac oder was auch immer. Also man kann überall immer bestimmen, was ist die Zielplattform, ganz granular einstellen das Ganze. Und ja, wie gesagt, also das war auch eine Entscheidung für WX-Widgets. Dieser GUI-Editor, das muss ich jetzt noch dazu sagen, der ist leider kein Open Source und wird von dem Erfinder, Hauptmaintainer von WX-Widgets von einer Firma vertrieben. Gibt es für kleine Projekte frei, wenn man den anschreibt, gibt es auch frei raus. Ich habe, glaube ich, damals 60 Euro bezahlt dafür, aber das war es mir wirklich wert. Ist selber auch mit WX-Widgets geschrieben. Ja, soweit das. Genau, hier sieht man jetzt nochmal auch die erste Kriterien, was ich vorhin genannt habe. Ich möchte bitteschön native Dialoge auf den jeweiligen Zielsystemen, und da haben wir eben die drei Zielplattformen. Das ist einmal X ganz links mit GTK unten drunter. Dann haben wir Windows, wo es auch, da sieht man jetzt das Theming nicht unbedingt, aber der unterstützt vollkommen das WX-Widgets auch Theming, und ganz rechts haben wir einen OS X Dialog. Der sieht auch native aus, und das war seinerzeit mit Qt nicht möglich. Das hat alles so wie der Linke ausgeschaut und dann irgendwie ein bisschen fremd im System das Ganze gewesen. Auch die Keyboard-Shortcuts zum Beispiel passen sich entsprechend an. So, jetzt geht's zu den Features von WX-Widgets, die wir verwendet haben und die vielleicht hervorzuheben sind. Da ist als allererstes mal eine Thread-Abstraktion, die Klasse WX-Thread, mit der kann ich ganz einfach, egal was ich jetzt für eine Plattform unten drunter habe, für eine Implementation, sei es jetzt P-Threads oder Native-Threads, sehr schön Thread-Programming machen. Das läuft üblicherweise so, dass man einen Händler definiert, so ein bisschen angelehnt an die Windows Threads mit CreateThread, dass man so eine Händlerroutine angibt. Und ich kann die aber auch, das ist sehr schön im WX-Widgets gemacht, detachen, und der räumt die am Schluss, wenn das Programm zu Ende ist, automatisch auf. Also da muss man sich nicht drum kümmern, um diese ganze Sache. Wo wir Threads verwendet haben, ist zum Beispiel an mehreren Stellen, jetzt kann ich bloß nennen, beispielhaft einmal die Kommunikation, der Kommunikationsthread mit der NX-SSH, der die ganze initiale Negotiation zwischen Server und Client bewerkstelligt. Dann gibt's einen weiteren Thread, wenn ich den Pulse-Audio konfiguriere, der sich mit dem Pulse-Audio unterhält. Und es gibt eben, was ich auch schon erwähnt habe, diese Überwachung von den Smartcards, wenn eben eine Smartcard gezogen wird, dass die Session suspended wird, dann das läuft auch über solche Threads. Dann haben wir WX-Filesystem, wo praktisch eine Filesystem-Abstraktion mit gemeint ist, dass man sich nicht drum kümmern muss, wo liegen denn die gängigen Files, wo liegen die Config-Files, und eben auch Pfad-Geschichten mit Backslash unter Windows und Forward-Slash unter Unix und Laufwerken unter Windows. Dann haben wir WX Dynamic Library, wo die ganze Abstraktion von LDSO beziehungsweise das Laden von dynamischen Bibliotheken mit abgehandelt wird auf C++-Ebene. Dann gibt es eine Socket-Abstraktion, mit der man sich, wenn man die verwendet, auch ein eventgetriebenes Socket Interface hat. Das heißt also, es gibt eine On-Message-Routine und es gibt eine On-Connect und eine On-Disconnect-Callback, mit dem man arbeiten kann und man sich nicht um die Einzelheiten des jeweiligen Systems, was darunter liegt, kümmern muss. Es gibt WXLog, das ist ein Logging-Framework, was wir auch ganz intensiv in OpenNX verwenden. Einmal, um so eine Art Debug-Logging zu haben, auf der anderen Seite aber auch um Error-Dialoge, also das Error-Handling unter WX-Widgets, benutzt sehr häufig eine Log-Funktionalität. Wenn ich einen Log mit einem Level Error habe, dann kann ich definieren, dass dieses Log jetzt nicht in einem File erscheint oder auch, aber ich kann auch definieren, dass diese Log-Message jetzt als Dialog präsentiert wird, als Fehlerdialog und dann darauf den User reagieren lassen. Also es ist ein sehr hübsches Framework, wo man praktisch das Fehlerhandling sowohl in der GUI als auch in Logfiles hat oder eben aber auch nur Tracing und Debugging in Logfiles. Kann man genau definieren, was ist da, wo da das Logging-Ziel ist. Und dann gibt es noch WX-Config. WX-Config ist eine Abstraktion für die Konfigurationsdateien von dem Programm. Unter Linux kann man da ja quasi von RC-Dateien sprechen. Unter Windows wird das stattdessen zum Beispiel in die Registry geschrieben dann. Und auf dem Mac sind es auch wieder Config-Dateien, die dann aber halt in entsprechenden Dateien des Benutzers liegen. Also diese ganze Sache, wo liegt das? Und ob es nur in eine Datei oder in eine Registry kriegt, die wird mit der WX-Config-Klasse abstrahiert. Muss man sich also auch nicht drum kümmern. Und ganz zum Schluss noch, für die Session-Konfiguration, die wir nach wie vor in XML gelassen haben, um einfach kompatibel zum Original zu sein, damit wir die Config-Dateien von dem Original-Client einlesen können und auch benutzen können, haben wir WXXML. Das ist eine eigentlich ganz simple Wrapper über einen XML-Parser, wo hat man eine Klasse WXXML-Dokument und die kann man halt durchparsen und hat Zugriff auf die einzelnen XML-Nodes, um die dann auszuwerten. So. Das war also WX-Widgets, das eigentlich das Hauptarbeitspferd unter OpenNX ist. Und jetzt gibt es natürlich noch andere Tools und Abhängigkeiten. Wir haben für den Bildprozess her klassisch, ganz klassisch muss ich sagen, Auto-Tools verwendet. Das ist jetzt AutoMake, AutoConf, LibTool und AutoHeader. Also komplett klassisches GNU-Setup. Und das verwenden wir unter Linux und OS X in seiner nativen Form, weil da gibt es das. Unter Windows gibt es das natürlich aus out of the box nicht. Und deswegen haben wir dort gesagt, wir nehmen MingWe. Warum MingWe und nicht Zykwin? Zykwin war seinerzeit mittlerweile auch nicht mehr so ziemlich mit zusätzlichem DLL-Ballast beladen und ist vom Binary damals zumindest her auch so gewesen, dass man zusätzlich immer diese Zykwin-DLLs brauchte. Mittlerweile haben sie die Compiler-Optionen geändert, da kann man auch native Binaries bauen, die nicht mehr diese Abhängigkeiten besitzen. Aber das ist letztendlich auch eine historische Entscheidung. Wir nehmen MingWe. Das ist praktisch die Lightweight-Variante von Zykwin. So, da kommen wir genau zu den Abhängigkeiten. Für Linux ist es simpel. Da nimmt man einfach die entsprechende Development-Paket auf dem jeweiligen Zielsystem. Ob das jetzt libcups-Client ist oder SMB-Client oder was auch immer jetzt, die Puls-Audio-Geschichten, die sind eigentlich auf jeder Linux-Distribution drauf und dann kann man native verwenden und hat überhaupt keine Probleme. Unter Windows sieht das ganz, ganz, ganz anders aus. Da muss man so ziemlich alles selber bauen und mit in das Paket mit reinstopfen, was man dann hinterher ausliefert. Da haben wir also, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Puls-Audio dahin gebracht, dass sie unter Windows vernünftig baut. Wir nehmen OpenSC für die Smartcard-Geschichten. Wir haben die libjpeg Turbo einzeln gebaut. Libcurl war es, jetzt kommt es mir wieder. Das ist die Geschichte. Libcurl ist, wird verwendet, um HTTPS bzw. HTTP die Config-Datei als Remotes zu ziehen. Und dann gab es noch eine ganz dicke Herausforderung. Wir brauchen unter Windows ja einen eigenen X-Server und wollten nun nicht unbedingt den nehmen, der von No Machine mitkommt, weil das ist, wie gesagt, ein Zygwin-basierter und ein sehr, 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 sehr alter. Wir wollten was Neueres, was auf X.org basiert, und da haben wir seinerzeit uns für Xming entschlossen und den Xming hergenommen und noch heftig gepatcht, muss man dazu sagen, damit er mit dem NX-Protokoll klarkommt und sich auch einfacher bauen lässt. Und den Xming bauen wir praktisch auch mit selber dazu und stecken den auch in das resultierende Paket dann mit rein. Also unter OpenNX läuft zusätzlich zu NX-SSH unter Windows dann auch ein Xming. Xming ist, war für den, die es nicht wissen, ein X-Server für Windows, damit man, weil das NX-Protokoll eben auf X aufbaut, braucht man X-Server. So, die anderen, dann gibt es noch weitere Dependencies unter Windows. Da, ich weiß nicht, ob das Leute kennen, da gibt es einen Depends, was vielleicht Leute, die ein System untersuchen oder vielleicht programmieren, auch schon kennen. Das stellt fest, ich habe ein gegebenes Executable, eine Exit-Datei, und das sagt mir dann, welche DLLs werden alle von dem Ding benutzt. Und da wir mit MingW unter Linux cross-compilen, haben wir diese Methode Möglichkeit nicht. Und deswegen haben wir uns eine andere Methode ausgedacht. Wie stelle ich denn fest, welche Bibliotheken brauche ich denn eigentlich sonst noch aus dem System, die vielleicht nur in dem MingW Cross-Bild vorhanden sind, die wir dann auch logischerweise mitliefern müssen. Und da haben wir mit ObjectDump und einem kleinen Perl-Skript ein Tool gebaut, was letztendlich eine Liste aller abhängigen DLLs, von denen das OpenNX-Exe bzw. die Executables abhängen, einfach auflistet, damit wir sie dann hinterher in den Installer mit reinstopfen können. Für OS X ist so ein Zwischending, da gibt es sehr, sehr vieles native im OS X. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir einige Sachen selber bauen müssen, also speziell jetzt zum Beispiel den Puls Audio, die libjpeg Turbo, die es standardmäßig auch nicht auf jedem OS X System gibt. Die libsmb Client ist so ein bisschen ein Sonderfall. Da war es lange Zeit so, dass Apple die originale libsmb Client mit leichten Anpassungen aus dem Samba Projekt mitgeliefert hat auf sein System. Aber leider ist es seit 10.7 nicht mehr der Fall. Ist mir vollkommen unverständlich. Die sind, glaube ich, aus irgendwelchen Lizenzproblemen. Ich glaube, Samba-Projekt ist auf GPL3 mittlerweile oder gewechselt, und hat den Apple-Leuten nicht mehr gepasst. Und deswegen haben sie ziemliche Grütze geliefert, haben ihre eigene Implementation gebaut, wo sich auch schon viele Mac-User dann seit dem Upgrade auf 10.7, OS X 10.7 beschwert haben, dass da nicht mehr alles richtig funktioniert. Und wir haben uns gesagt, wir wollen aber das richtig funktionieren haben, und deswegen bauen wir mittlerweile die libsmb-Client auch nochmal selber und liefern die auch in einem Mac-Package dann mit aus, weil die systemeigenen Samba-Support ist ja nicht wirklich verwendbar. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo 10.7 bis 2 war es auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es im 10.7.3 ist mittlerweile, glaube ich, verwendbar ist, das von Apple kommt. Aber wir wollen da bei libsmb-Client bleiben. Dann sind wir auch auf der Open-Source-Seite und fühlen uns, sind glücklich. So, ja, libjpg Turbo habe ich schon erwähnt. Das waren die Abhängigkeiten von OS X. So, jetzt kommen wir zum Packaging. Packaging ist unter Linux einfach. Sage ich jetzt einfach mal so. Man baut sein RPM mit einem Speckfile oder man baut sein Deep Package. Da gibt es die entsprechenden Package Manager, da gibt es die entsprechenden Tools, um solche Package Control Files oder Debian Control, das den Debian heißt, Subtree zu generieren oder eben um die Speckfiles zu machen. Was ein bisschen tricky war, ist, das kommt dann im nächsten Schritt noch. Ich will ja, wenn es geht, für viele verschiedene Linux-Distributionen Pakete bauen und ja, heißen dann plötzlich die Bildabhängigkeiten anders. Die einen nennen so, die halt bei den einen heißt libscups, beim nächsten heißt libscups Client und beim nächsten heißt sonst was. Und da muss man sehr, das sind dann If-Then-Else-Orgien im Spec-File. Wenn diese Distribution, dann nimm das. Das wäre schön, wenn sich mal die Distributionen einigen könnten mit ihren Paketnamen, aber ja, ist halt so. Muss man sich mit abfinden. Also das war eine Schwierigkeit, die man an der Stelle hat. Bei Windows sind wir einen ganz, 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 möchte ich mal sagen, jetzt unkonventionellen Weg gegangen. Ich weiß nicht, wer hier auch Cross entwickelt und unter Linux für Windows. Da wird üblicherweise der Ansys genommen. Das ist ursprünglich, glaube ich, mal vom Winamp Installer abgeleitet gewesen, ein Installer-Generator. Und den gibt es auch für Linux ganz gängig überall eigentlich. Aber also ich habe vor langer, langer Zeit, muss ich sagen, mit Ansys gearbeitet und mich nie wirklich anfreunden können mit der Makro-Architektur und wie man eben so einen Installer aufbaut. Und da gibt es ein anderes Projekt, das ist auch Open Source. Und das heißt, nennt sich InnoSetup, gibt aber leider keine Linux-Variante davon, sondern es gibt im Prinzip nur ein Windows Executable. Und da habe ich mir gesagt, ja, das muss doch irgendwie möglich sein. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir nehmen den Wine und lassen in dem Wine den InnoSetup-Compiler laufen, weil da gibt es auch eine Kommandozeilen-Variante davon. Und dann fällt eben da der entsprechende Windows-Installer raus. Es gab eine ganze lange Zeit lang einen dummen Bug im Wine, der es verhindert hat, dass wir dies machen konnten. Und deswegen haben wir uns hingesetzt, da den Bug eingetütet. Ich habe auch Patches gebaut für den Wine, damit das Resource Handling vom Wine entsprechend an der Stelle eben gefixt wird. Und irgendwann vor, ich weiß nicht, ich glaube Anfang letztes Jahres kam dann auch irgendwann mal einer der Wine-Entwickler an und hat das dann auch akzeptiert. Und seitdem kann man den InnoSetup in einem Wine laufen lassen und damit sehr, sehr schöne Pakete bauen. Der InnoSetup hat ein paar ganz gravierende Vorteile. Also aus Entwicklersicht her ist er wesentlich schöner zu handhaben, weil er hat ganze Customizing, läuft mit Pascal, also Delphi-ähnliche Strukturen, auch objektorientiertes Pascal. Eigentlich ist es, nennt sich das, diese Pascal-Engine, die da eingebaut ist, nennt sich REM-Objects. Und von daher ist er also, ja, gerade wenn man komplexe Setups hat, wesentlich schöner zu handhaben, was das Packaging angeht. Jo, und dann zu guter Letzt zu OS X. Da gibt es eigentlich üblicherweise normalerweise nur zwei Varianten. Das, was viele Applikationen machen, ist, ziehe mir die komplette Applikationsverzeichnis in einen Applikationsfolder. Das ist praktisch einfach nur kopieren, sprich gar kein Installer. Und es gibt den Package Maker, das ist ein Tool von Apple, was mit entsprechenden Config-Dateien eben auch Binärpakete bauen bauen kann und die dann installieren kann. Was es nicht gibt, witzigerweise, ist ein Uninstall, sondern unter Apple herrscht offenbar die Annahme Install and Forget und das dümpelt dann halt für Ewigkeiten auf der Platte rum. Und deswegen ist bei uns in unserem Paket noch ein eigener, selbstgeschriebener Uninstaller drin. Wer mal einen Uninstaller für ein Apple, für OS X Zielplattform braucht, der kann sich da gerne bedienen. Guckt einfach mal in die Sourcen rein. Letztendlich läuft es auf dem OS X so, dass ein Package, was mit dem Package Maker generiert wird, erzeugt beim Installieren ein sogenanntes Receipt auf dem Zielsystem, wo dann alles drinsteht. Das ist praktisch nochmal eine Liste von den ganzen Dateien, die in dem jeweiligen System drin sind. Wir haben, ach so, muss ich noch so erwähnen, den Package Maker haben wir deswegen ausgewählt, weil der hat Post-Install, Pre- und Post-Install-Scripting drin, was wir gerne hätten. Und mit dem normalen einfach nur da rüberziehen, die Applikation hat man das halt nicht. Das war die Entscheidungsgrundlage für, warum nehmen wir Package Maker. So, und jetzt geht's ans Eingemachte. Das waren die ganzen Tools, die wir jetzt so auf den verschiedenen Zielplattformen oder für die verschiedenen Zielplattformen benutzen. Und jetzt haben wir uns gedacht, irgendwann, ich will nicht immer manuell bauen und alles hier und mich überall hinsetzen. Und deswegen haben wir ein Continuous Integration System genommen. Das ist auch Open Source, das nennt sich Jenkins. Gibt's auf Jenkins, am Schluss gibt's nochmal eine Folie mit den ganzen URLs und natürlich gibt's die Slides auch zum Downloaden dann, wo man das nochmal nachlesen kann. Das ist ein Java-basiertes Framework, was man, wie man sieht, hier über einen Browser aufruft und das ist praktisch ein Build-Server, der Jobs verteilen kann auf verschiedene andere Systeme, die im Netz stehen. Und aber auch zusätzliche Aktionen ausführen kann, was weiß ich, zum Beispiel statische Code-Analyse. Der kann Unit-Tests machen. Ist schwerpunktmäßig eigentlich für Java-Projekte gedacht, aber was das Coole an der ganzen Sache ist, er kann auch über SSH auf Remote-Hosts drauf und dort dann Bildprozesse darüber auslösen. Die zweite coole Sache ist an der Geschichte ist, dass Rsync, SCP und solche Sachen benutzen kann, um hinterher die fertigen Produkte auf die entsprechenden Repositories hochzuladen. Okay, das war wie gesagt unsere Wahl, Jenkins, was wir da genommen haben. Man sieht hier, also da sind mehrere Build-Hosts, die hier jetzt eine Liste von Build-Hosts und da sind dann praktisch die ganzen Build-Projekte drinne für den OpenNX. Das sind also gar nicht wenig. Und was wir hier machen, ist einmal für Linux exemplarisch bauen. Das ist Zielsystem, das exemplarische Zielsystem ist eine OpenSUSE. Dann bauen wir einmal exemplarisch für Mingwe. Unter Mingwe, das wird auf einem Fedora-Host gebaut, auf einem Fedora-Bildsystem, eben weil wir da so schön seit der 15er Fedora einfach die Pakete fix und fertig für das Mingwe Crossbuild haben. Und dann haben wir noch eine Native-Maschine, das ist ein OS X, ein Mac halt, auf dem wir die Mac-Pakete bauen. So, und jedes Mal, wenn so ein Job hier fertig ist, wenn der durchgebaut hat, dann wird er auf hochgeladen. Und bei Linux gibt's jetzt noch die Besonderheit, wir wollen ja eben nicht nur für eine Distro bauen, sondern wir wollen für zig Distros bauen. Und deswegen gibt es uns da eines weiteren Services. Ja, das gerade, was ich gesagt habe. Und dann kommt buildopensuse.org zum Tragen. Ein super System. Insbesondere deswegen, weil buildopensuse.org nicht nur für SUSE, wie man erstmal annehmen will, bauen kann, sondern es ist baut eben auch für Debian oder es baut für Fedora oder für Mandriva oder was auch immer. Die haben CentOS drinne. Build-Open-SUSE.org ist, also das möchte ich mal sagen, von der Nutzbarkeit, was man hinterher herausziehen kann an Projekten, ist Wahnsinn. Also wir bauen hier, ich habe es da oben hingeschrieben, im Moment für 21 verschiedene Linux-Plattformen die Pakete auf build-open-suse.org. Und es könnten eigentlich auch noch mehr sein. Das sind nur nicht deswegen mehr, weil unser OpenNX noch nicht auf die entsprechenden Plattformen angepasst ist vom Packaging, weil wir da eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, andere Libraries verwenden, die dann jetzt eben nicht in dem entsprechenden System vorhanden sind. Aber also wer auf viele Distros raus will, sollte sich unbedingt build-open-suse.org anschauen, da meldet man sich an. Geht natürlich nur für Open-Source-Projekte, ist klar. Kann dann dort seine Spec-Files, eine Source hochladen, das passiert bei uns auch über einen Jenkins-Job, vollautomatisch. In dem Moment, wo ich praktisch ein Check-in mache in das Projekt, fängt unser Jenkins an zu bauen. Wenn er durch ist mit der OpenSUSE Referenzbild, möchte ich mal sagen, dann lädt er diesen, das Spec-File, das Target Z und eventuell Patches, falls denn nötig, auf den OpenSUSE.org-Server hoch und dann geht's los, dann fängt der das Bauen an. Und was weiß ich, okay, manchmal kann es ein bisschen dauern, das ist sehr, sehr ausgelastetes System, vielleicht verständlicherweise, aber üblicherweise nach spätestens einem halben Tag sind die Pakete alle fertig. Und was jetzt noch das i-Tüpfelchen oben drauf ist, die haben auch gleich ein Download OpenSUSE.org, wo die Pakete gleich drin landen, fix und fertig in Repositories, ob das jetzt Debian oder RPM-basierte Repositories sein sollen. Ja, die haben das alle fix und fertig. So, das ist jetzt die vorletzte Folie. Da stehen nochmal die ganzen Links drauf von den Tools, die ich genannt habe. Ich möchte noch etwas ganz zu dem, wo gerade der Cursor drauf ist, das Projekt. Das ist ein kleiner Wrapper für den Inno-Setup, den ich gemacht habe und den gibt's genau auch auf build-open-suse.org, der praktisch den Inno-Setup automatisch im Wine startet. Man kann ihn dann praktisch direkt aus dem Makefile heraus mit ISCC aufrufen und sein Package damit bauen. Kann man sich da runterladen. So, dann war's das. Das ist nochmal, falls jemand noch Fragen hat, kann er sich auf der Mailingliste von OpenNX subscriben für technische Fragen und wer irgendwelche Anpassungen haben will, vielleicht könnte ja sein, meldet sich da unten und kriegt das dann gemacht. Dankeschön. Wenn du noch Lust hast, ich bin da hinten dann in dem Speakers Lounge, falls irgendjemand noch was Genaueres über diesen Dialog-Editor haben will oder irgendwas sehen will, kann ich gerne noch zeigen. Minimalst. Leider. Also die fahren sehr auf ihr NX4 ab, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. NX4 ist ja schon ja seit 2 Jahren, glaube ich, angekündigt worden. Und jetzt gibt es ja so eine Beta, möchte ich mal sagen. Und also was ich manchmal mache, ist halt Bug-Reporting, wenn ich irgendwas Spezielles finde, was mit deren Client nicht auf ist, aber es hat natürlich nicht wirklich eine hohe Priorität. Und leider haben sie auch ihre Developer-Mailinglisten eingestellt, also wenn man jetzt irgendwas gefixt haben will oder geändert oder neue Ideen hat, dann kann man die eigentlich nur eintüten, wenn man ja, genau. Und von daher lieber Open Source, weil da machen wir das einfach und da langen wir einfach hin. Ja? Das ist komplett offen. Das ist komplett offen. Also die Protokollspezifikation ist komplett offen. Die Sourcen auch von No Machine an der Stelle von den Bibliotheken sind komplett offen. Die sind unter GPL. Und von daher also kein Thema. Aber wenn es eben um Bugfixes oder um Erweiterungen geht, dann, ja, wie gesagt, da ist halt leider nicht unbedingt jetzt die Geschichte. Aber es gibt auch noch eine zweite Mailingliste, das ist die FreeRDP-Mailingliste. Ich habe jetzt allerdings die genaue URL nicht im Kopf. Ist übrigens auf Berlioz, unten der Stand von Berlioz, da sind die gehostet. Das ist hier in Berlin gehostet. Und das ist die Server-Part, der Open-Source-Server-Part, weil die bieten ja auch einen Server-Part, die Italiener, an. Der ist aber Closed-Source, zumindest was die Negotiation und das Session-Handling oben drüber angeht. Und der ist nachgebaut worden, Open-Source, von Kurt Pfeifle und der andere weiß ich jetzt nicht. Und letztendlich ist ein Sack voll Bash-Skripten. Und das läuft super auf dem Server, also ich habe es selber zu Hause auch laufen und macht eigentlich genau dasselbe wie der originale No Machine Server, ist aber komplett Open Source. Ja?
Bei vielen Open Source Server kennen Sie auch einen, wo Jenkins angeboten wird?
Jenkins ist Open Source, natürlich. Ach, an öffentlichen? Nein, leider nicht. Nee, also leider gibt es da keinen. Wir haben unseren eigenen aufgesetzt. Ich habe zu Hause mittlerweile auch noch einen. Aber das Ding ist so simpel aufgesetzt. Die gibt es fix und fertig als Pakete. Yum install Jenkins Service Start, Jenkins Start und das war's. Also Also sowas habe ich leider noch nicht gesehen. Die OpenSUSE haben zwar auch einen Jenkins, aber der ist für den Build-OpenSUSE-Org-Prozess selber, also für den Build-Prozess. Da kann man öffentlich reingucken, aber man kann, wenn man nicht dort bei Build-OpenSUSE für den Build-Server Developer ist, nichts dran machen, sondern man kann bloß zugucken, wie das Ding baut. Ne? Ja. Ja, dazu muss man sagen, ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie ist der nachfolgende Sprecher oder wer danach kommt, der ist krank oder wurde mir gesagt? Ist nichts geplant? Ja, dann können wir ruhig noch länger machen. Das ist nicht trivial. Das ist der ganze Grund, weswegen es sowas noch nicht gibt. So, und jetzt gibt es ein anderes Projekt, was ich angefangen habe jetzt vor knapp 2 Monaten. Einfach um zu lernen, wie man sowas mit HTML5 machen könnte. Und zwar gab es da war ich gestern unten, habe das vorgestellt, das ist FreeRDP Web Connect. Das ist erstmal nur RDP und basiert auf einem HTML5 Canvas, wo der auf Client-Seite das zum Malen benutzt, und auf WebSockets. WebSockets ist im Prinzip ein HTML5-Feature, was erst seit kurzem richtig ratifiziert worden ist in dem RFC. Und von daher wird es im Moment nur im Chrome, im Firefox und ein paar ganz wenigen anderen unterstützt. Also Opera oder solche Sachen unterstützen das zumindest nicht in der ratifizierten Form, sondern in der älteren Form. Deswegen ist es da deaktiviert, weil die ältere Form hat Security Holes. So, ich bin selber, muss ich sagen, erstmal in erster Linie C, C++ Entwickler. Und mit JavaScript habe ich es nun wirklich nicht so. Und deswegen wollte ich erst mal lernen. Ne? So, ich habe den Hintergedanken, das mit der, also Web wäre cool, wäre super, aber
man muss es halt auch können, um das vernünftig, sowas vernünftig zu programmieren. Okay, ich habe mich an so einem Wettbewerb beteiligt, BW Goes Mobile, und habe da eben die Aufgabenstellung gehabt, so ein RDP, eben Free RDP, basiert eben auf einen Browser zu bringen. Und ich habe es wieder eigenes Erwarten sogar geschafft. Und es, ich kann es auch noch später nochmal vorführen, vielleicht, wenn wer Lust hat. Und da habe ich dann gelernt, was alles an Hürden dabei auftaucht. Also zum Beispiel ist das so, dass das HTML5-Canvas hat wunderschöne Möglichkeiten, Methoden zum Malen von Linien und Zeug und zum Blurren und was weiß ich alles. Aber was man bei so einem Ding braucht, bei so einem Remote-Client, ist sehr viel Screen-Blitting und Bit-Blitting. Das sind im Prinzip Grafikoperatoren, wo ich sage, wenn ich ein Fenster verschiebe, dann will ich den Hintergrund, dass der da vorkommt, oder dass ich die Bitmap, die das Fenster jetzt im lokalen Client repräsentiert, im Screen umeinander schiebe und nicht erst raus. Das geht nicht bei einem HTML5-Canvas, sondern ich muss, wenn ich so ein Fenster verschiebe, muss ich den Bildinhalt mir als Byte Array rausholen, in den Byte Arrays drin rumfingern und den dann hinterher wieder reinpumpen. Und das kostet natürlich Zeit. So, jetzt gibt's noch eine zweite Variante, die habe ich noch gar nicht angefangen, dazu bin ich noch nicht gekommen. Ich weiß auch nicht, ob das dann was hilft, wie man so Performance verbessern kann. Und zwar gibt's WebGL. WebGL wird von wenigen Browsern, ich weiß jetzt gar nicht, der Chrome unterstützt, ja, unterstützt. Und das hat die Möglichkeiten, ja, dadurch, wie OpenGL eben, Shader zu programmieren. So, Shader haben die Eigenschaft, dass sie bei vielen Herstellern, auch auf Mobile Devices, in der Grafikhardware ausgeführt werden und somit die CPU entlasten. So, die nächste Geschichte jetzt, nach dem Linux-Tag, setze ich mich hin, gucke mir WebGL an und untersuche, ob ich eventuell solche Bit-Bit-Operationen, die eben so rechenintensiv sind, in WebGL implementieren kann. Und wenn ich das soweit habe, wenn das sich als Ja, ein Ja herausstellt, dann kann man darüber nachdenken, so einen NX-Client in einem Webbrowser zu programmieren, vorher nicht. Weil es ist wirklich sehr, sehr intensiv an Rechenaufgaben, was da stattfindet. Ja, das VNC-Protokoll, möchte ich sagen, es gibt ja auch den Guacamole, das ist auch so eine Sache. Das VNC-Protokoll ist da sehr, sehr, sehr einfach gehalten. Ne? Also das steht in keinem Vergleich zum RDP oder zum NX-Protokoll schon gar nicht. Ne? Das NX-Protokoll ist nochmal eine ganze Stange komplexer. Ne? Und von daher, also der VNC macht ja im Prinzip bloß Hex-Teil oder solche Sachen, wo er eben praktisch bloß die Bildchen drüber schiebt. Bei den anderen beiden brauche ich Grafikprimitiven, ich brauche Clipping, ich brauche dies, brauche jenes. Also diese ganzen Sachen, die werden alle vom VNC-Protokoll gar nicht abgedeckt, sondern die machen einfach bloß, die nehmen ihre Bildschirm und tun die Bitmaps übertragen. Deswegen ist es auch nicht so performant. Sowohl RDP als auch NX sind wesentlich performanter als VNC, ne? Aus diesem Grunde, ne? Tja, wie gesagt, warten wir ab, was rauskommt mit WebGL, vielleicht schaffe ich es ja. Also ich habe es definitiv vor, ich wünsche mir das selber auch, ne? Bloß es ist halt einfach, ja, es ist ein Freizeitprojekt. Ich mache zwar mit der Firma, es wird nicht wirklich jetzt hundertprozentig als voll, wir schreiben uns auch das auf die Fahne unterstützt, sondern es ist in erster Linie mal ein Freizeitprojekt von mir. Und ja, mal schauen. Ich habe auch nur zwei Hände.
Frage zu der JPEG Turbo. Profitiert man nur davon, wenn sowohl serverseitig als auch clientseitig die verwendet wird, oder reicht das schon?
Also es sollte schon auf beiden Seiten verwendet werden.
Und dann noch eine Frage, es gibt einen relativ neuen X-Server für Windows, VCXSRV. Haben Sie Erfahrung mit?
Nein, der kam raus, nachdem ich mich für Mingwe entschieden hatte. Also der sieht sehr, sehr, sehr vielversprechend aus.
Der erste Versuch damit war nämlich auch bei mir relativ vielversprechend. Also performancemäßig doch mal ein ganz Stückchen besser.
Nochmal besser, super. Mhm.
Das lohnt sich den mal anzugucken.
Ja, vielleicht schwenkt man ja.
Danke.
Dankeschön. Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wartet, die
Spice. Ja. Ja, so ungefähr. Ganz ungefähr. Wobei das aber auch, wenn mich nicht alles, ich kenne jetzt Spice nicht im Detail, aber es geht, glaube ich, eher Richtung VNC als in die andere. Ach, das RFX, ja, okay, ja. Das ist natürlich dann wieder was ganz anderes. Das ist auch noch eine Variante, wie man sowas lösen können, aber wie man das dann umsetzt auf RDP oder NX, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft im Moment. RFX, oder das ist im Prinzip, da macht man ein Video von der Session und tut das streamen. Ne? Und das ist dann... Ganz genau. Ja. Ja. Es ist auch speziell, wenn man jetzt in den Enterprise-Bereich reingeht und sagt, man hat viele User, dann möchte ich nicht den Server sehen, wie der unter Last gerät, wenn viele, viele Sessions offen sind. Ne? Also da braucht man dann schon heftig Hardware. Und ja, wie gesagt, also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Man kann eben das Streaming ist auf dem Client wunderbar, weil die meisten Clients das halt schon fix und fertig Video-Streaming unterstützen. Aber auf dem Server, ja, da muss man halt heftig an Rechenaufwand betreiben, um das Streaming, die Codecs, das in Echtzeit zu codieren. Ne? So, sonst noch irgendwelche Fragen? Keine mehr. Dann danke ich. Ja?
Man kann auch den Mac virtualisieren.
Ja, das weiß ich. Ich weiß, mit VirtualBox.
Ja, ja.
Weiß ich. Ja, nein, aber das ist liegt an Lizenz, das ist ein ganz einfaches Lizenzproblem. Wir wollen nicht in Konflikte mit irgendwelchen Lizenzen kommen und deswegen machen wir das auf einer echten Hardware. Ganz einfach. Okay, dann.
Dankeschön.
Dankeschön.